Auch von meiner Seite ein herzliches Guten Morgen. Ich predige heute Morgen über drei Verse aus dem Römerbrief, wobei der Paulus in seinen Briefen ja immer in der ersten Hälfte so theologisch arbeitet, in der zweiten dann mehr praktisch, was man beachten oder tun sollte. Erste mehr Information, zweite Anwendung. Hier geht es dann also schon um die Anwendung, Römer 14, 17 bis 19. Da heißt es denn, das Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, sondern in Gerechtigkeit und Frieden und Freude im Heiligen Geist. Denn wer darin Christus dient, ist Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt. Also lasst uns nun nach dem trachten, was zum Frieden und nach dem, was zur Erbauung untereinander dient. Ich weiß nicht, was Sie für ein Schönheitsideal haben. In Deutschland ist das ja so auf weiblicher Seite mehr so etwas schlank, vielleicht auch noch blond, je nachdem, ausgeprägt. Zu unserer Teenagerzeit war es ein bisschen anders. Ich habe da als Student auf dem Bau gearbeitet, um ein Studium zu finanzieren, bei so einer Firma, die Glasbausteine vermauerte. Und das waren ja dann oft so Treppenhäuser. Und da fragte ich dann einen, der so ganz schnell arbeitete, sagte ich, und wie war es heute mit einem Fenster da? Sagt er, naja, so ein bisschen so ein Brigitte Bardot-Fenster. Also auf gut Deutsch ein paar Wellen eingebaut. Das heißt, damals war das Schönheitsideal noch ein bisschen anders als heute. Heute ist mehr schlank, damals etwas runder. Wir hatten vor einiger Zeit hier eine junge Dame zu Gast mit Schürers. Ich weiß nicht, wer sie noch in Erinnerung hat, die Esther. Eine Mitarbeiterin aus Haiti, also dunkelhäutig. Und sie schrieb in ihrem Rundbrief, dass sie zu Hause begrüßt wurde, oh, du bist schöner geworden. Und vielleicht haben Sie auch gelesen, was das bedeutete. Das heißt, sie hatte zugenommen. Das heißt, wer in diesem Land etwas pummelig ist, ist schön. Wer bei uns pummelig ist, gut, der versucht das vielleicht zu verändern. Unsere Tochter war in Tadschikistan und bei uns ist es schön, wenn man sportlich und braun ist. Und dort ist es schön, wenn man ganz blass ist. Denn die Leute sind alle etwas dunkelhäutiger und müssen ja oft in der Sonne arbeiten. Also ganz interessant, wie verschieden diese Schönheitsideale sind. Und wir bemühen uns dann, dem manchmal zu entsprechen. Wobei in meinem Alter das natürlich schon schwieriger ist. Jemand sagte mal scherzhaft, Männer über 40 laufen ein Leben lang ihrer verloren gegangenen Taille hinterher. Das ist dann also auch ein Punkt. Aber hier geht es um Essen und Trinken. Wir haben gerade gehört, dass in Deutschland selbst die Kinder schon zu einem Drittel übergewichtig sind und zu einem ganz großen Teil etwas Erstaunliches geschieht, dass sie nämlich schon Diabetiker sind. Was vorher Altersdiabetes ist, ist jetzt Kinderdiabetes, weil durch Fastfood und Mangel an Bewegung eben dieser Zuckerhaushalt nicht mehr ganz stimmt. Ja, also interessant. Insofern, Reich Gottes besteht nicht in Essen und Trinken, aber das ist doch ziemlich wichtig, auf seinen Körper zu achten, um ihn irgendwie fit zu halten, weil der Körper, Seele und Geist irgendwie zusammenwirken. Es gab so einen schlauen Satz, den wir in der Schule lernen mussten, Sie vielleicht auch, in einem gesunden Körper wohnt auch ein gesunder Geist. Auf Lateinisch haben wir das natürlich gelernt. Und ich denke, da gibt es ein Wechselspiel. Wenn ich meinen Körper vernachlässige, kann es auch sein, dass ich irgendwo im geistigen Bereich nachlässig bin und umgedreht. Aber es ist nicht die Hauptsache. Essen und Trinken ist nur Zubehör. Da gab es eine sehr nette Dame, Amerikanerin, wobei ich jetzt nicht auf sie schimpfen möchte, aber uns fiel auf, dass ja da sehr viele übergewichtige Leute gibt in diesem Land. Und es war eine Dame, die Gott lieb hatte eigentlich und dann den Propheten Daniel gelesen hat. Und sie las dort, dass der Daniel und seine Freunde verzichtet haben auf die Ernährung des Königs, das heißt auf diese tollen Weine, auf diese tollen Speisen, die sie da alle bekamen, weil sie nicht wussten, ob diese Speisen vorher vielleicht irgendeinem Gott geopfert wurden, ehe sie zu ihnen kamen. Und er hat nur Gemüse gegessen mit seinen Freunden und das tat ihm sehr gut. Und dann sagt sie, oh, was der Daniel kann, versuche ich auch mal und hat dabei massenweise abgenommen und sagte dann scherzhaft, vorher bin ich Jesus nachgewatschelt, jetzt kann ich ihm auch nachfolgen. Also der Körper spielt schon eine gewisse Rolle, aber nicht alles. Mein Gewicht ist entscheidend, aber nicht das Körpergewicht. Es gab einen berühmten König in der Bibel. Er war der Sohn von Nebukadnezar, ja, König von Babylon, heutigen Irak, sein Name Belsazar. Die haben damals 127 Provinzen beherrscht, also die ganze damals bekannte Welt, ja. Die UNO hat, soweit ich weiß, 190 oder 195 Staaten. Die hatten damals 127 Staaten beherrscht, also sozusagen die damalige UNO war alles ihr Reich. Und dieser eine König erlebte mal, wie an der Wand eine Schrift auftauchte. Und als er die verzweifelt versuchte zu deuten und sie ihm dann gedeutet wurde, da hieß es, du bist gewogen und zu leicht befunden. Wie schwer der König war, wissen wir nicht, aber er hatte in Gottes Augen kein Gewicht, keine Bedeutung. Und deshalb ist es nicht nur interessant, welches Gewicht ich auf die Waage bringe oder was die Leute von mir meinen, sondern ob ich in Gottes Augen gewichtig bin, in seinen Augen Bedeutung habe. Und da heißt es dann hier, das, was Gott gefällt, ist Gerechtigkeit, Frieden und Freude im Heiligen Geist. Und das sind lauter schöne Dinge, die uns von Gott geschenkt werden. Gerechtigkeit wird uns von ihm geschenkt, Freude und Friede auch. Gerechtigkeit, ich weiß nicht, inwieweit Sie gerecht sind oder nicht. Gerechtigkeit, da haben wir ja immer unsere Maßstäbe, aber auch unsere Vorurteile. Ja, da gab es diesen netten Scherz, den einige kennen. Wenn ihr bitte euch nachher weiter unterhaltet, wenn ihr Kaffee trinken könnt, wäre das ganz lieb. Da gab es diesen netten Scherz, wo eine Mausemutter dem ältesten Mausejungen ein großes Stück Käse gibt und dieses Stück Käse wird dann verteilt unter die anderen Jungen und später fragt die Mutter, und wie hast du es verteilt? Und der Älteste sagt, ich habe es christlich verteilt und was bedeutet das? Ja, ich habe ihnen 10% gegeben. War das gerecht? Wenn Gott uns gerecht behandelt, dann schenkt er uns diese Gerechtigkeit. Und zwar haben wir hier vorne ja ein Kreuz hängen, als nicht nur als Verzierung, damit man was anzusehen hat, sondern der Hinweis, dass dort jemand die Strafe für ihre und meine Sünde getragen hat. Und diese Strafe ist eine Todesstrafe. In der Bibel steht ganz klar, der Sünde Sold ist der Tod. Das heißt, ein körperliches Zugrundegehen und vor allen Dingen eine ewige Verdammnis. Und ich glaube, dass Christus meinen Platz eingenommen hat, als Gott dieses Gerichtsurteil aussprach. Und dass er mir seinen Platz schenkt, sein Platz ist akzeptiert, von ihm sagt Gott, an ihm habe ich Wohlgefallen. Das heißt, Gott hat jetzt an mir Wohlgefallen, nicht weil ich fehlerfrei bin, sondern weil ich akzeptiere, Christus hat meinen Platz eingenommen und meine Strafe getragen. Gerechtigkeit ist geschenkt. Es gibt viele Leute, auch viele fromme Leute, die das nicht kapieren. Die meinen, Gott würde ihr Leben gerecht machen. Ja, immer wieder ein bisschen mehr den Charakter aufpolieren, bis sie vielleicht vor dem Tod dann ganz oder fast vollkommen sind. Auf dieser Ebene werde ich nie Glaubensgewissheit haben, weil ich nie weiß, wie weit bin ich denn auf meiner Entwicklungsleiter gekommen. Während wenn mir die Gerechtigkeit geschenkt wird, Gott akzeptiert mich so, wie ich bin, weil Christus für mich starb, dann habe ich alles, dann habe ich eine Glaubensgewissheit, weil Jesus vollkommen ist. Nicht, weil ich vollkommen gemacht werde, sondern ich werde in Gottes Augen als gerecht akzeptiert durch Jesus. Da entsteht Gewissheit, während wenn ich nur gerecht gemacht werde als Prozess, habe ich niemals eine Gewissheit und müsste dann mit Unsicherheit den letzten Weg gehen. Er schenkt mir Gerechtigkeit, indem er mir Christus schenkt als Erlöser. Er schenkt mir Frieden durch Vergebung. Und er schenkt mir Freude, ja, wenn ich das kapiere und dankbar annehme. Viele Leute verwechseln Frieden mit Ruhe. Ja, wir denken jetzt an Bundesbürger aus den östlichen Teilen unseres Landes, die sich wieder nach der DDR sehnen, wo alles so gemächlich und geruhsam ging, wo man mit westlichen Krediten sein Leben finanzierte, ohne es zu wissen, sage ich etwas scherzhaft, und sagen, wie schön war das doch. Das heißt, sie möchten diese Ruhe wieder haben, dieses Gleichmaß, wo man weiß, es lief. So wie damals das Volk Israel in der Wüste sagte, wären wir doch in Ägypten, da hatten wir Knoblauch und Lachs und was weiß ich nicht alles zu essen. Wir waren zwar Sklaven, aber es ging uns gut. Und da hätten wir anständige Gräber, da könnte man einen Stein und eine Blume draufsetzen. Und hier in der Wüste ist alles ein bisschen verschoben. Sie verwechseln Frieden mit Ruhe. Lass mich in Ruhe, denken auch manche Menschen über Gott. Ich habe einer Frau unserer Gemeinde vor Jahren mal den Tipp gegeben, doch in der Bibel zu lesen, damit sie im Glauben weiterkommt. Und sie hat den Tipp auch befolgt und fing an, in der Bibel zu lesen, jeden Tag. Kann ich auch jedem von uns empfehlen, weil die Bibel Gottes Wort ist. Wer kann es sich leisten, Gottes Wort ungelesen zu lassen? Nur eine Frage für sich. Und sie hat es gelesen, aber sie sagte mir dann, Herr Lotz, immer wenn ich die Bibel lese, werde ich ganz unruhig. Und es hat sie eine Zeit lang durchgehalten und dann hat sie die Bibel zugemacht. Warum? Sie wollte wieder Ruhe haben. Sagte ich, schade, hätten sie es länger durchgehalten, wäre die Unruhe mit Sicherheit verschwunden, aber sie hätten dann den Frieden Gottes richtig kennengelernt. Ruhe ist wichtig, aber Frieden ist mehr. Und hier heißt es, dass es bei Gott um Gerechtigkeit, Frieden und Freude geht und dass wir Christus dienen können im Leben. Das finde ich gut. In der Bibel gibt es zwei Worte für dienen. Das eine heißt Diakonen, das heißt Diakonie, ja. Und das andere Douloien, das heißt als Sklave dienen. Ein Sklave, dem muss es nicht schlecht gehen. Das ist jemand, der auf die Stimme seines Herrn hört. Insofern sagte ich scherzhaft manchmal, wir können von Hunden viel lernen. Einmal zeigen die ihre Freude, wenn sie ihren Herrn sehen. Und zum anderen hören sie normalerweise auf die Stimme ihres Herrn, ohne darunter zu leiden. Aber so ein Sklave musste auch nicht leiden, wenn sein Herr ein guter Herr war und er tat, was der wollte. Hier heißt es, Christus dient, das hieße zu fragen, Herr Jesus, was hast du mit meinem Leben vor? Wobei da nicht ein Fax aus dem Himmel kommt oder ein E-Mail und da steht drauf, das und jenes habe ich vor. Aber in der Bibel steht eine Menge, was er mit mir vorhat und manchmal macht er einem das auch ganz praktisch klar und sagt, so geht der Weg weiter. Dem Herrn Christus dient. Wir leben ja in einer Dienstleistungsgesellschaft, das heißt, die Industrie nimmt immer mehr ab und die Dienstleistung immer mehr zu. Aber mancher kann über sein Leben nicht nur schreiben, ich bin dienstbereit, sondern ich bin bedient. Ich habe die Nase voll, weil ich feststelle, das Leben ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Aber Jesus fordert uns nicht auf, zu sagen, ich bin bedient, sondern ich bin dienstbereit, einsatzfähig für dich. Und dann heißt es hier, trachtet nach dem, was zum Frieden und zur Erbauung untereinander dient. Erbauung heißt Oikodomen, Oikos heißt das Haus, also eigentlich Erbauung heißt so viel wie Haus bauen, wenn man es mehr oder minder wörtlich nehmen wollte. Ich nehme an, viele von Ihnen haben Häuser gebaut oder gekauft. Es gibt ja so Schwaben, die haben da irgendwie so einen krampfhaften Instinkt, immer in diese Richtung arbeiten zu müssen. Aber ich denke, das steckt auch in jedem von uns drin, irgendwo einen Raum der Geborgenheit zu schaffen, wo er sagt, da gehöre ich hin, da fühle ich mich wohl. Hausbau. Hausbau hat etwas mit Steinen zu tun. Vielleicht haben Sie schon Steine vermauert oder getragen und damit andere bedient, damit Sie mauern konnten. Die Frage ist, wo tragen Sie etwas bei oder ich zum Aufbau der Gemeinde Gottes? Wobei ich Gemeinde nie konfessionell sehe, sondern Gemeinde heißt für mich, die ist dort, wo Menschen Christus im Herzen haben, egal ob die jetzt in einer Konfession organisiert sind oder sozusagen freiberuflich tätig sind, das spielt keine Rolle. Christus in ihrem Herzen und dann mitbauen. Die Frage, wo arbeiten Sie mit? Ich erwarte, dass jeder Christ ein Mitarbeiter wird im Reich Gottes. Der muss jetzt nicht einen festen Job haben, aber dass er die Einstellung hat, ich bin bereit, mit dabei zu sein, mitzuwirken, mitzubeten, und mit die Hand anzulegen, Zeit einzusetzen, Geld einzusetzen, meine Gaben zu entfalten und auszuprobieren. Wobei ich immer innerlich schmunzle, wenn so jemand neu zum Glauben kommt, gerade wenn es ein Erwachsener ist, und der dann irgendwann sagt, ja, was der da kann, jetzt nicht mich, sondern irgendjemand anders in der Gemeinde, das werde ich nie können. Was weiß ich, hier vorne stehen und irgendetwas sagen oder eine Gruppe leiten. Und dann schmunzle ich innerlich immer, weil ich weiß, das, was er jetzt sagt, das kann ich nicht, das wird er wahrscheinlich in ein paar Jahren tun, weil Gott ihn dann vorbereitet hat und dahin gestellt hat. Ja, mitarbeiten, zur Erbauung dienen, Auferbauung. Sie kennen alle den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und da heißt ein Vers drin, du schenkest mir voll ein. Ein Freund von uns sagte mal, ich kann Gott einen Fingerhut hinstellen, den wird er voll einfüllen. Ja, das heißt, wenn ich nur einen ganz kleinen Glauben habe, dann wird er den erhören, meine Gebete. Wenn ich ihm eine Tasse hinstelle, wird er die auch voll machen. Wenn ich ihm einen Eimer hinstelle, wird er den auch voll machen. Und wenn ich eine Badewanne nehme, wird er sie auch füllen. Das heißt, wenn ich einen kleinen Glauben habe, wird er den erfüllen. Wenn ich einen großen Glauben habe, wird er ihn auch ausfüllen und nicht enttäuschen. Ja, und damit kann er mich dann natürlich auch für andere zum Segen setzen. Wir hatten mal einen Gast in unserem Haus. Einige haben ihn hier gehört, den Richard Straube. Der hatte mal eine Woche hier als Sprecher gearbeitet bei uns in der Gemeinde. Sehr gut gesprochen. Und unsere Tochter, die uns damals besuchte zu Hause, sie wohnte da nicht mehr, dieser Gast wohnte bei uns im Hause, sagte, als sie dann kam, irgendwie spürte man hier in diesem Haus, ist eine geheiligte Atmosphäre. Nur dadurch, dass wir diesen Gast hatten, sie hatte ihn noch nicht mal getroffen. Sie spürte zunächst, da ist irgendwie eine gute Atmosphäre. Ich hoffe, dass sie sonst auch gut war, aber jetzt in einer besonderen Weise. Also eine Segenswirkung alleine schon durch die Anwesenheit. Und ich denke an einen Christusträger, Bruder, den wir hier mal hatten als Musiker. Der war außerdem Meister in einem technischen Bereich. Der sagte, die Atmosphäre in meiner Abteilung bestimme ich. Da kann man sagen, entweder es ist Hochmut oder jemand weiß, was Gott durch ihn tun kann, indem er für die Leute betet und sorgt, sie mit kleinen Geschenken erfreut und so weiterbringt. Ja, Gott wohlgefällig und bei den Menschen bewährt, wobei Bewährung nicht immer nur sein kann, dass man akzeptiert wird. Es kann auch sein, dass Bewährung etwas mit Kampf zu tun hat. Ich denke an einen Diplom-Ingenieur, den ich kannte, der sagte, als Christ, mein Chef hätte mich sicher gerne schon oft rausgeschmissen. Warum? Weil er diese ganze Lügerei in der Firma nicht mitgemacht hat. Ja, wo er oft schon, wenn man was unterschreiben muss, dann schon der Vorgänger schon irgendeine Lüge eingebaut hat, sodass man gar nicht selber lügen muss, sondern allein die Unterschrift würde das schon rechtfertigen. Da hätte er mich gerne schon oft rausgeschmissen, aber er hat es nicht getan, weil er jemand braucht, auf den er sich verlassen kann. Ja, Gott wohlgefällig und bei Menschen bewährt, wobei ich jetzt keinem auf den Fuß treten möchte, der in seiner Firma da Schwierigkeiten hat, aber Gott führt auch hier weiter. Ja, was zur Erbauung dient, weiß ich nicht, was das im Leben des Einzelnen im Moment ist. Erbauen tut immer sein gutes Wort, das ermutigt weiterzumachen, deshalb die große Ermutigung, dieses Wort zu lesen und wenn es geht, auch zu leben. Der Einstieg war die Frage nach dem Schönheitsideal, wobei es sein kann, dass Gott ein anderes Schönheitsideal hat als wir, weil er nicht so sehr nach der äußeren Form geht und nach dem Körpergewicht, sondern fragt, welches Gewicht wir bei ihm haben und wie er uns einsetzen kann zum Frieden, zum Segen und zur Erbauung. Und das würde ich Ihnen gerne mitgeben, dass Sie über das Wort erbauen nachdenken, also nicht nur innerlich erbaut sein, sondern erbauen heißt mitbauen. Es hat immer etwas mit Kontakt zu tun und mit diesen anderen Steinen. Und das Schöne bei diesem Bauen ist, der Bauherr bezahlt immer die Rechnung. Ich habe früher als Student oft auf dem Bau gearbeitet, wie ich das schon erwähnte. Ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wer denn das Material bezahlt, was wir da verarbeitet haben. Es war selbstverständlich, das bezahlt der Bauherr. Und bei uns, wenn wir für Gott arbeiten, müssen wir uns natürlich schon einsetzen, aber er kommt letztlich dafür auf, für die Zeit, die wir einsetzen, für die materiellen Dinge, die wir einsetzen, segnet er uns und für die Kraft. Und da wünsche ich Ihnen und mir ein Weiterbauen, dass Jesus in Ihrem Herzen und in meinem lebt und wirkt. Herr Jesus, du weißt, wo du den Einzelnen von uns einsetzt in deinem Reich. Du weißt, wo du in seinem Herzen wohnst. Du weißt auch, wo du noch nicht wohnst, aber darauf wartest, dass du dort einziehen kannst. Danke, dass du einen guten Plan hast. Schenke auch eine gute Gemeinschaft in dir. Amen.